Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
Willkommen an euch da draußen mal wieder zu einer neuen Folge des SAZ Sport Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um ein Phänomen, das gerade weltweit für Bewegung sorgt, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar HYROX. HYROX ist eine Kombination aus funktionellem Fitnesstraining und klassischem Ausdauersport, also ein Wettkampfformat, das Laufen und Workouts wie Schlittenziehen, Wallballs oder Burpee Broadjumps zu einem fordernden, aber für alle zugänglichen Event verbindet. Und gegründet wurde HYROX 2017 von Christian Tötzke gemeinsam mit Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste. Christian Tötzke war zuvor unter anderem Mitgründer des Ironman Germany und hat mit seinem Team HYROX von Hamburg aus zu einer internationalen Eventserie gemacht mit inzwischen hunderttausenden Teilnehmenden weltweit. Und jetzt freue ich mich sehr, dass er heute im Podcast ist. Hallo Christian.
Hallo Florian, freue mich, dass ich hier dabei sein darf, ja.
Christian, das HYROX-Format in Hamburg ist gerade erst über die Bühne gegangen, Anfang Oktober, euer Heimspiel sozusagen. Sag mal, wie war so die Stimmung und was hast du persönlich aus dem Wochenende mitnehmen können?
Ja, Hamburg ist natürlich nach wie vor für uns ein besonderer Event, weil es vor unserer Haustür stattfindet und das ist immer noch die Geburtsstätte der ganzen Idee. Wir kommen ja im Moment jedes Jahr von Rekord zu Rekord. Also es war auch hier eine Rekordteilnahme mit über 4 Tage zum ersten Mal. Also wir haben ja mal mit Eintages-Events begonnen und der Hamburg-Event lief von Donnerstag bis Sonntag mit über 15.000 Teilnehmern, was dann wieder fast eine Verdopplung oder 100% Steigerung vom letzten Jahr war, als wir ungefähr 10.000 Teilnehmer hatten, also 50% Steigerung. Ja, es war ein besonderer Event. Wir hatten uns eine Menge vorgenommen, weil das unser Haus-Event ist. Wir haben also eine Menge neue Innovationen eingeführt. Und hatten auch zum ersten Mal ein Elite-Rennen in Hamburg. Das ist unsere Profi-Version des Sports, wo die besten 15 Männer und Frauen und besten 15 männlichen und weiblichen Doubles gegeneinander antreten. Das ist dann eher so ein Zuschauer-Event. Das hat in 2 verschiedenen Hallen stattgefunden, mehr oder weniger parallel. Und die Leute konnten hin und her gehen. Und ja, es war besonders, man kennt natürlich die Hälfte der Menschen, die da bei dem Event vor Ort sind. Obwohl mit Zuschauern sind das natürlich mittlerweile auch über 10.000 bis 15.000 Menschen am Tag. Ja, war besonders. Und es hat alles perfekt geklappt. Wir haben da wirklich neue Standards gesetzt. Ich habe das zu meinem Team gesagt am Dienstag hier in Hamburg, dass das wohl nahezu unser perfektester Event war. Also von daher bin ich sehr positiv da rausgegangen. Jetzt gilt es halt, diese neuen Ideen auch überall auf der Welt zu implementieren. Das ist ja die Komplexität, mit der wir uns hier täglich beschäftigen.
Ja, Christian, das ist ein gutes Stichwort. Ihr habt inzwischen, das ist echt Wahnsinn, Events auf fast allen Kontinenten. Wie unterscheidet sich eigentlich so ein HYROX-Wochenende in Hamburg von einem, sagen wir mal, in Chicago oder Sydney?
Wir sind auf allen Kontinenten, das ist mir wichtig. Aus der Alten, dass man Grönland als Kontinent bezeichnet, da haben wir kein Event. Ja, die Idee ist eigentlich, dass die sich so wenig wie irgend möglich unterscheiden. Das ist eigentlich unsere Idee. Wir haben ein Playbook. Wir versuchen eigentlich, egal wo es auf der Welt stattfindet, sie nahezu identisch zu organisieren und umzusetzen. Das heißt, die benutzen alle die gleichen Materialien, das gleiche Branding, den gleichen Aufbau. Wir haben natürlich Unterschiede in den Venues. Die sind manchmal anders geshaped. Wir haben einen anderen Eindruck. Aber die eigentliche Organisation und der ganze Ablauf, der ist sehr, sehr identisch. Und das ist auch, was wir wollen. Weil das, wenn du dich in Chicago anmeldest, hast du die gleiche Experience wie in Hamburg oder wie in Shanghai.
Gleich zu Beginn ein ganz wichtiger Hinweis an euch Skihändler. Vom 25. bis 27. Januar 2026 steigt unser 2. Snowtestival, diesmal in Kütahy, Tirol. Dort präsentieren über 80 Marken ihre neuesten Produkte und ihr könnt die natürlich auf Herz und Nieren testen. Dazu zählen Ski, Skischuhe, Bindungen, Stöcke, Helme, Brillen, Handschuhe, Socken und viele weitere Accessoires. Der Fokus liegt auf Ski Alpin, es sind aber auch einige Skitourenmarken am Start. Eines der Highlights wird das Skischuhzelt sein, das wir im Vergleich zu 2025 noch einmal deutlich erweitern konnten, und zwar von 200 auf 700 Quadratmeter. Solltet ihr Intersport oder Sport 2000 Mitglied sein, dann kontaktiert bitte euren Ansprechpartner im Category Management. Freie Händler können sich an ihre Lieferanten wenden, um einen exklusiven Code für das kostenlose Ticket zu bekommen. Alle weiteren Infos gibt's auf event.sazsport.de/snowtestival. Jetzt verrat uns bitte mal, wie organisiert man solchen Riesen-Event? Was ist dazu alles notwendig?
Ja, das ist tatsächlich relativ komplex, aber wir organisieren ja mittlerweile über 100 von diesen Events weltweit mit 470 Eventtagen im nächsten Jahr. Das heißt, wir haben sogenannte Roadshows, das ist einmal das eine. Also alles, was man beim Event sieht, das gehört mehr oder weniger uns oder das sind feste Dienstleister und das ist aktuell auch 15 Trucks und die fahren dann quasi von Event zu Event. Das ist das eine. Davon haben wir mittlerweile 15 Roadshows, also das gibt es 15 Mal in der Welt, weil logischerweise es nicht mehr funktionieren würde, in der Zeit so ein Eventkit von Hamburg nach Shanghai zu verschiffen, dann wäre das 2 Monate unterwegs. Also wir haben das Gleiche nochmal in Asien oder mehrere Roadshows in Asien. Wir haben mehrere in Nordamerika, Südamerika und so weiter. Dann haben wir das, also ein Team, was das organisiert, diese Logistik, dass das dann natürlich auch rechtzeitig ankommt. Dann gibt es Teams, die das Ganze auf- und abbauen. Die traveln eigentlich mit der Roadshow. Das ist wie bei Musikkonzerten. Das sind Rowdies, die wissen halt genau, wo was drin ist und wie ich das wo aufbauen muss. Sonst würde das Ganze viel zu lange dauern, wenn wir jedes Mal mit Leuten machen würden, die das noch nie gemacht haben. Das ist also auch eine wachsende große Anzahl an Experten, die da aktiv werden. Und dann greift das irgendwann alles ineinander. Wir haben halt das Operations-Team, das Sports-Team, die dann für das Judging und für den Sportablauf zuständig sind. Wir haben das Ticketing-Team, die ganzen Leute einchecken und Ummeldungen und so weiter vor Ort vornehmen. Wir haben das Marketing-Team, die den ganzen Content produzieren, dann, was man alles so auf Social Media sieht, vor, während und nach den Events. Wir haben die Timing-Crew, die machen das, die eigentliche Zeitmessung der Events, was relativ komplex ist bei so vielen Teilnehmern. Dann haben wir die Catering-Crew, die das Entertainment machen. Also es ist, das muss alles nachher ineinander greifen. Wir sind eine relativ fast explodierende Organisation, weil wir das auf der ganzen Welt jetzt umsetzen müssen. Und dafür braucht man auch Leute, die eben wissen, was sie tun. Und da hängt eine Menge dran. Und das ist eine sehr, sehr komplexe Organisation, damit das so funktioniert, wie die Leute es erleben.
Und wie lange braucht ihr für die Organisation eines solchen Events? Und wie viele Leute waren jetzt zum Beispiel in Hamburg involviert?
Ja, das ist, ich komme wieder zurück zum Playbook. Da sind wir extrem effizient und besser als fast alle Produkte, die es vergleichbar gibt. Ich sag mal wie ein Marathon, ich habe ja 30 Jahre lang Outdoor-Events organisiert. Die sind viel, viel komplizierter. Wie gesagt, wir haben ein kleines, klares Playbook. Das Ganze ist auf 15 Trucks. Und solange das Wochenende nicht belegt ist und wir eine Idee haben, noch in eine weitere Stadt zu gehen, und da gibt es eine Halle oder eine Indoor-Location, die groß genug ist, die frei ist und die in diesen logistischen Ablauf reinpasst, können wir verhältnismäßig kurzfristig ein Event addieren. Das heißt, es ist theoretisch, und das haben wir auch teilweise schon gemacht, dass wir nicht mal 6 Monate, im Extremfall nur 4 Monate Vorlauf hatten, noch ein Event aufzunehmen, wenn, sagen wir mal, die Nachfrage so groß wird, dass wir das Gefühl haben, da passt noch ein Event dazu. Das geht nur mit dem System, was wir haben. Normalerweise braucht man für andere vergleichbare Events 1,5 Jahre, 2 Jahre Vorlaufzeit mit der Planung, mit Genehmigungen und so weiter. Und wir versuchen natürlich schon ein Jahr vorher in der Regel das festzulegen. Aber wie gesagt, das ist aufgrund unseres Systems manchmal bis zu 4 Monate vorher möglich. Das ist dann aber sehr extrem. Das ist dann natürlich, dann rushen wir da schon ein bisschen rein. Ja, das sind ungefähr die Vorläufe, die wir brauchen. Aber dadurch, dass wir in diesen Indoor-Venues sind, das muss man halt verstehen. Wir gehen in Messehallen oder große Stadien. Die sind ja dafür gebaut und konstruiert, dass dort viele Menschen zusammenkommen und ein Event erleben. Das heißt, man hat sofort alle Genehmigungen, alle Infrastruktur, mit die man braucht, die ich sonst, wenn ich draußen ein Event mache, immer aufbauen muss. Das macht es wesentlich einfacher, sowas zu planen und auch umzusetzen.
Und sag vielleicht bitte noch was zu den Leuten, die da involviert sind. Also wie viele Leute haben jetzt an diesem Event in Hamburg mitgearbeitet insgesamt?
Da kommen auch wieder verschiedene, wir haben die Aufbau-Crew, dann haben wir die Sport-Crew, Marketing-Crew, die von unserer Seite kommen, die den ganzen Tag organisieren. Und dann haben wir die sogenannten, die ganzen Judges. Wir brauchen halt eine Menge Judges. Das sind 300 am Tag, die wir brauchen in zwei Schichten, weil die Tage so lang sind, also 150 pro Schicht, die dann aber auch noch so ein paar andere Aufgaben übernehmen. Aid Stations, also die Getränkestände während des Rennens, die ganzen Einheiten, die wir abdecken müssen. All in sind ungefähr 400 bis 450 Leute am Tag im Einsatz bei so einem Event.
Okay. Wenn wir jetzt mal auf den Raum Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz und speziell auf Deutschland schauen, wie viele Menschen würdest du schätzen, sind derzeit Teil dieser HYROX-Community?
Ja, wir trennen immer zwischen Teilnehmern, also wie viel melden sich bei den Events an. Da werden wir ungefähr bei 150.000 Menschen sein in Deutschland in den nächsten 12 Monaten, also verteilt auf die 6 Events, die wir haben, mit ein paar sehr groß, ein paar etwas kleiner, aber alle wachsen und entwickeln sich sehr stark. Und dann haben wir, das ist aber ein Schätzwert, wie viele Menschen betreiben den Sport, also wie viel trainieren dafür. Das ist natürlich nur schwer für uns einzuschätzen, weil das messen wir ein bisschen an den Gyms, die wir haben. Wir sind mittlerweile in Deutschland bei über 500 Affiliated Gyms, die Training, HYROX-Training anbieten. Jetzt kann ich also nur so einen Schätzwert nehmen, wie viele Teilnehmer haben die, wie viel Mitglieder haben die, wie viel davon nehmen an den HYROX-Kursen teil. Aber wir sind uns sicher, das ist mit Sicherheit eine 7-stellige Zahl, die in Deutschland aktiv, ich würde mal sagen, auf verschiedenem Level, aber HYROX trainiert.
Echt, glaubst du tatsächlich schon im Millionenbereich?
Ja, das würde ich sagen. Wir haben 12 Millionen Gym-Mitglieder in Deutschland. Das wären also 8%. Also man muss ja auch sehen, es trainieren auch Leute für HYROX, die in einem Gym sind, was nicht HYROX affiliated ist. Also wenn ich mir jetzt so ein bisschen die Popularität, also die Frage ist ja auch, wir nennen das Ganze ja Fitness Racing, also die Art des Sports. Also dieses Training, diese Kombination aus Ausdauer, Laufen, du hast es ja gut beschrieben, und funktionellem Fitness, das war ja sowieso schon ein Trend, der sich in den Gyms durchgesetzt hat, dass viele Menschen genauso trainieren. Das ist ein bisschen, deswegen sage ich ja, das ist für uns schwer zu greifen. Aber ich glaube generell, das Interesse an diesem Thema HYROX Competitions, glaube ich schon, dass wir da einen 6-7-fachen Faktor haben an Leuten, die trainieren dafür oder anfangen dafür zu trainieren, im Vergleich zu den aktiven Teilnehmern.
Und wie groß siehst du das Potenzial in den kommenden, sagen wir mal, 4-5 Jahren?
In Deutschland oder weltweit?
In Deutschland.
Wir glauben, wenn wir uns die Gym-Landscape angucken, und in Deutschland hat ungefähr 12 Millionen, irgendwas zwischen 12 und 13 Millionen Mitgliedern in Gyms. Davon fallen dann natürlich eine ganze Menge raus, die nicht Zielgruppe für uns sind, also Yoga-Studios, Gyms, wo es prima um Recovery geht. Also wir schätzen ungefähr so ein, dass potenziell die Zielgruppe, die aktiv das machen will, wird perspektivisch ungefähr 30-40% dieser 12 bis 13 Millionen ausmacht. Dann wäre man bei einem Potenzial, was man mal erreichen könnte, von, sagen wir mal, 3-4 Millionen Menschen, die das regelmäßig aktiv betreiben. Und das ist unser Ziel, ja. Vom Potenzial, glaube ich, was wir in den nächsten paar Jahren erreichen wollen.
Ich bin der Meinung, ist jetzt meine persönliche Meinung, vielleicht stimmst du mir zu oder auch nicht, dass es HYROX einfach enorm helfen würde, öffentlich oder öffentlicher zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, bisher findet der Sport ja eher nur so in dieser Indoor-Bubble auf Wettkämpfen statt. Ich gehe jetzt aber öfter mal so im Olympiapark spazieren und könnte mir da echt super so eine Outdoor-HYROX-Welt vorstellen. Klar, du brauchst ein bisschen Platz dafür, aber der ist ja vorhanden. Also du hättest eben dort neben den Athletinnen und Athleten auch in Anführungszeichen Laufkundschaft, die auf den Sport aufmerksam gemacht werden könnte. Also beim Spazierengehen oder was auch immer man dort macht. Was hältst du davon?
Ja, es ist sehr witzig, dass du das auch gerade München als Beispiel nennst. Es gab vor den Olympischen Spielen 1972 in Deutschland eine riesige Kampagne. Man hat sich überlegt, wie kriegen wir die Leute dazu, aktiv zu werden und irgendwie diesen olympischen Geist aufzugreifen. Und dann gab es diese Trimm-dich-Fahrt-Kampagne. Die hat in München begonnen und wurde in ganz Deutschland umgesetzt. Man ist in die bekannten Parks gegangen und hat quasi alle paar hundert Meter, 800 Meter bei einer Laufstrecke, wenn du so willst, hat man dann so Trimm-dich-Einheiten gebaut. Also für Klimmzüge, für Sit-ups, was immer ich machen konnte. Das war die Grundidee von HYROX Training. Also wir haben uns davon auch inspirieren lassen. Das ist eigentlich tatsächlich das Gleiche, nur im Park und, sag mal, für alle zugänglich umgesetzt. Also ich laufe und dann komme ich an eine Station und mache eine Kraftübung oder etwa eine Functional Fitness Übung und dann laufe ich weiter. Also theoretisch gibt's das schon. Nur die Dinge hat man völlig vergammeln lassen und keiner hat sich mehr drum gekümmert und die sind so ein bisschen vergessen worden. Also in Hamburg haben wir den Stadtpark, da stehen die auch noch, diese Station. Das wäre natürlich der nächste Schritt, dass wir mit den Städten zusammen das ein bisschen wieder, also moderner wieder, dass man das aufforstet, dass man das moderner macht, neuer macht, cooler macht, aber dass man diese Station, diese Trainingsstation wieder installiert und dann hätte man quasi eine permanente, für alle zugängliche Fitness Racing, High Rocks Racing, Parcours oder Kurse in Parks. Klar, da wären wir die Letzten, die nicht bereit wären, da sofort uns hinzusetzen und mit den Städten zusammen ein Konzept zu entwickeln. Also das ist eine gute Idee und wir sind nicht so weit davon entfernt, sowas realisieren zu können. Aber wir brauchen natürlich die Unterstützung der Politik.
Ja, absolut. Ohne geht's nicht. Jetzt muss man ja sagen, High Rocks ist ja nicht nur in Anführungszeichen natürlich ein Sportevent, sondern schafft auch eine neuartige Kategorie, kann man sagen, im Fitnessmarkt. Ne? Irgendwo zwischen Fitnessstudio, Laufen und CrossFit. Wie verändert es deiner Meinung nach die Sportartikelbranche?
Ja, ich glaube, der Impact wird enorm werden. Also die Sportartikelbranche teilt sich grundsätzlich erstmal in vier große Säulen auf, Verticals. Das ist eigentlich bei allen so, bei den großen Sportartikelmarken als auch bei dem Händler. Das ist in der Regel Fußball, dann hast du Running, Training und Lifestyle. Witzigerweise Golf, Tennis, das haben natürlich welche, aber das spielt tatsächlich vom Impact eine untergeordnete Rolle. Das sind die ganz vier großen Säulen. Und wenn man in einen normalen Sportartikelhändler geht oder Sports Retailer, dann lebt der auch von diesen vier Säulen. Der eine hat mehr Lifestyle, der andere hat mehr Fußball. Also die haben alle so ein bisschen ihre Schwerpunkte. Und Training ist aber die undefinierteste Kategorie gewesen aus meiner Sicht, weil das war immer so ein Abfallprodukt aus Running. Man hat so ähnliche Produkte genommen und hat das dann Training genannt. Footwear war ausschließlich vom Strength Training entwickelt. Also klassische wirklich Krafttrainingsschuhe oder ich nenne es jetzt mal Gewichtheberschuhe. Das war der CrossFit Impact. Das macht fast keiner. Also das ist ein super kleiner Markt, weil wenn du ein normales Schwimmen gehst, dann siehst du selten Leute, die Reißen machen mit Barbells, also mit Langhanteln. Also sehe ich fast nie, wenn ich in ein normales Homesplace oder Fitness First gehe. Macht fast gar keiner. Das heißt, High Rocks, und das kam natürlich auch daher, weil es gar keinen Sport gab. Also für mich, also das Wichtigste ist, Training ist ja eigentlich das, was in den Gyms stattfindet. Also diese Gym-Community, das ist eigentlich der größte Sport der Welt und auch der, wenn man so will, der größte organisierte Sport in Deutschland. 12, 13 Millionen Mitglieder. Es gibt keinen vergleichbaren Sport, der solche Zahlen hat. Das Problem war, dass es bisher keiner geschafft hat, auch eine Gym-Wert zu definieren. Das heißt, wenn ich ins Gym gehe, ist klar, dann ziehe ich den Schuh an und ich trage die Klamotten und ich habe die Attire oder die Apparel an, weil die mir Vorteile bringt und sie ist wirklich gemacht für das, was ich da trainiere. Also wenn ich Golf spiele, ich nehme mal gerne Beispiele, dann haben die es geschafft, dass die Leute golfspezifische Klamotten tragen. Obwohl du Golf in einem spielen kannst. Also du brauchst kein Golf-Shirt aus der Puma-Golflinie, um Golf zu spielen. Aber sie haben alle so ein spezielles Shirt an. Und das hat Adidas, Nike und Puma. Und dann gibt's ganz viele Spezialbrands. Und wenn du auf den Golfplatz gehst, haben die eigentlich alle immer irgendwie, die haben diese Schuhe, die haben Golfschuhe an und haben diese Klamotten an. Das gleiche beim Tennisspielen. Im Gym gibt's das nicht. Die Leute tragen whatever they want. Es gibt überhaupt keine Definition. Ja, ich greife mir irgendein paar Schuhe, wenn ich ins Gym gehe. Die meisten haben so, weiß ich nicht, so eher so multifunktionale Laufschuhe. Also ich sehe da ein Riesenfeld, was bisher nie wirklich aktiviert worden ist, weil keiner eine richtige Lösung dafür hatte. Und der Grund war, dass es keinen Sport gab. Weil sich das immer über Performance definiert. Also weil ich einen ganz kleinen technischen Vorteil biete oder einen Performance-Vorteil, wenn ich die Sachen trage, dass ich das zumindest das Gefühl habe, ich kann meinen Sport besser ausüben. Da Fitness bisher aber nie wirklich ein Sport war, sondern es war einfach nur Training, Kalorien verbrennen, schwitzen, hat das keine Rolle gespielt. Und das ändert sich jetzt fundamental durch High Rocks oder jetzt diese gesamte Bewegung von Fitness Racing, die entsteht. CrossFit hatte das geschafft, aber in einer sehr, sehr kleinen Nische. Das hat halt den Sportmarkt nicht getragen. Dafür war das zu spitz. So ein bisschen wie Triathlon, ja. Also populärer Sport, jeder kennt es, aber es machen dann doch verhältnismäßig wenig. Aber das, was wir machen, hat einen solchen Impact auf diese Gym-Industrie, auf diese Gym-Mitglieder, dass ich glaube, wir haben jetzt eine Chance, diese spezifischen Gym-Attire und Gym-Schuhe zu entwickeln und dass das ein völlig neues Vertical wird. Wenn man das technisch von den Produkten her schafft, heißt das von der Logik, von den 12, 13 Millionen Gym-Mitgliedern werden sich in den nächsten Jahren alle ein neues Paar Schuhe kaufen, nur zwei, und auch nochmal andere Schuhe und andere T-Shirts und Hosen. Und dann kann sich jeder außen mal rechnen, welchen Impact das auf den Sporthandel haben wird, nämlich gewaltig. Weil alle quasi nichts davon haben und alle müssen sich das überhaupt erstmal anschaffen.
Ja, gebe ich da absolut recht. Natürlich muss man festhalten, dass wir durch HYROX jetzt keine komplett neuen Produkte in den Markt bekommen. Ja, das glaube ich, kann man schon so festhalten. Aber wir haben jetzt schon so ein fast eigenes Ökosystem, das dadurch entsteht. Also mit Laufschuhen, mit funktioneller Bekleidung. Du hast das angesprochen. Da hast du natürlich auch noch Trainingsequipment. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, ist es für euch als Marke HYROX auch ein zukünftiges Geschäftsmodell? Oder seht ihr das doch eher als eine Plattform für Partner aus Industrie und Handel?
Also erstmal muss ich widersprechen. Ich glaube, es ist tatsächlich andersrum, dass HYROX gerade neue Produkte hervorbringen wird, die es bisher nicht gibt.
Okay, welche?
Und zwar, es wird einen HYROX-Schuh geben. Und den wird auch nicht nur Puma machen, den werden auch die anderen Sportartikler produzieren. Weil dieser Sport einen anderen Schuh benötigt, über den nie einer nachgedacht hat. Im Moment nehmen unsere Teilnehmer die besten Laufschuhe, weil halt 50% Running ist. Aber ein Laufschuh ist entwickelt worden, da hat kein Mensch sich Gedanken darüber gemacht, dass du damit auch noch einen Schlitten schieben musst, der irgendwie 200 Kilo wiegt. Oder dass du Lunges machen musst oder Wallballs, oder wo du Stabilität brauchst. Und du brauchst einfach eine andere Funktionalität des Schuhs. Das heißt, angefangen bei der Sohle und dem Grip bei den Schlittenübungen. Das macht ja auch gar keinen Sinn, weil warum sollst du darüber Gedanken machen, wenn du einen Running-Schuh entwickelst, mit dem die Leute auf der Straße laufen? Das heißt, wir haben ganz andere Herausforderungen und da wird ein ganz anderer Schuh entstehen, der auch dazu führen wird, dass man damit besser ist, wenn man HYROX-Wettbewerbe macht. Und da HYROX einfach der klassische Querschnitt von dem ist, was Leute im Gym machen, glaube ich, wird er sich auch durchsetzen, wenn die Leute ins Gym gehen, dass sie dann diesen Schuh tragen. Und das ist ein anderes Produkt. Das Produkt gibt es bisher nicht. Das ist kein Strength-Training-Produkt und es ist kein Laufprodukt. Es ist irgendwas dazwischen. Oder es ist ein HYROX-spezifisches Produkt für Fitness-Racing. Das hat eine andere Anforderung. Und das ist ja genau der Trick. Der Trick ist ja nicht, dass es jetzt komplett anders ist. Ich sag mal, von einem Straßenlaufschuh zu 100-Meter-Spikes beim Lauf, also auf der Tatanbahn laufen. Aber es reicht manchmal aus, wenn es kleine Veränderungen sind. Der wird anders aussehen, der wird eine andere Konstellation der Sohle haben, der wird wesentlich stabiler sein als jeder Laufschuh, den es gibt. Das wird sich durchsetzen. Also das ist ja der interessante Part hier an der Geschichte. Und genauso bei Apparel. Da wird es technische Lösungen geben mit Cooling, also alle, wo man ja schon drüber nachdenkt. Vielleicht auch bestimmte Taschen, weil ich irgendwie Chalk brauche bei bestimmten Stationen und so weiter. Das brauchte ich ja vorher nicht. Beim Running brauche ich keinen Chalk oder ein Fach, wo ich meine Handschuhe drin habe oder sowas. Also das ist das Spannende an dem Thema, dass ich glaube, und das ist ein großes Thema, was wir mit Puma zusammen machen, darüber nachzudenken, was braucht man für diesen Sport, was gibt den Leuten einen kleinen Vorteil, einen kleinen Edge und hilft ihnen beim Wettbewerb. Für uns selber. Du meinst, ob wir selber mit einem eigenen Brand oder so in das Business einsteigen? Das werden wir nicht machen. Ich habe eins gelernt, wir sind extrem gute Event-Organizer und auch Marketing-Leute. Also die Sports-Apparel-Business ist eine völlig andere Welt mit Sourcing, mit Logistik, mit Größen. Also ein wahnsinnig komplexes Business, Design, ständig wechselnde Trends, Farben, also irre kompliziert. Da gibt es Player, weltweite Player, die können das viel besser als wir und schon sehr lange viel besser als wir. Da würde ich gar nicht mit anfangen. Ich glaube an Ideen, wenn man eine Idee hat, wo man sagt, wir machen etwas völlig anderes, was es so noch nie gegeben hat. Das wäre was anderes, aber dann müsste man so eine Idee haben. Also nur jetzt da einzusteigen, weil wir glauben, wir haben einen starken Brand, aber wir haben kein Produkt-Know-how, kein Vertriebs-Know-how, kein Sourcing-Know-how, ist für uns kein Thema. Also wir haben ja auch gerade mit Puma verlängert und wir sind damit sehr, sehr glücklich. Und also bevor wir das besser können als Puma, da müssen wir, glaube ich, eine Menge Geld investieren. Würde eine Menge Zeit vergehen. Und wir sehen ja diese Brands, die so hochpoppen, eine Zeit lang irre populär werden. Mal als Beispiel Noble, weil das im Fitness ein Riesenthema war für 2 Jahre. Das ist halt wahnsinnig überhitzt. Die stecken unfassbar viel Geld in Marketing. Also das Produkt kann dann nicht mithalten und die Produktqualität. Und dann ist platzt die Blase auch relativ schnell wieder und dann sind die auch ganz schnell wieder weg. Klar, On ist eine andere Story. Aber die hatten nur eine spezielle Idee, ja, für einen Schuh, der vielleicht anders war als das, was die anderen, was der Schuhmarkt bisher angeboten hatte, mit dem Sohlenkonzept und dergleichen. Aber wir haben nicht so eine Idee und wir denken auch immer nicht über sowas nach. Deswegen ist das für uns keine Option.
Ski die zweite. Es gibt zum allerersten Mal von uns eine große Konsumentenstudie, die den kompletten Skimarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz abdeckt. Und das ist echt ein Brett, das kann ich euch sagen. Über 5000 Befragte, genauer gesagt mehr als 3200 Skifahrer, über 1000 Langläufer und nochmal über 1100 Skitourengeher. Herausgegeben wurde die Studie von Market Media 24 und SAZ Sport und die liefert richtig detaillierte Einblicke in die wichtigsten Warengruppen. Von Alpinski über Schuhe, Helme, Brillen und Bekleidung bis hin zu Langlauf-Equipment oder kompletter Tourenausrüstung. Und das Beste, es geht nicht nur darum, welche Produkte im Umlauf sind, sondern auch ums Kaufverhalten. Also sprich, welche Marken ein gutes Image haben, wo die Leute einkaufen, wie viel sie bereit sind auszugeben und welche Kanäle sie nutzen, stationär oder online. Alles fein aufgeschlüsselt nach Sportart, Geschlecht, Alter, Einkommen und so weiter. Die Layout-Version wird sehr zeitnah erscheinen. Schon jetzt verfügbar ist die sogenannte Enterprise Edition. Dabei bekommt ihr den kompletten Forschungsdatensatz in einer Excel-Datei. Geht dazu auf marketmedia24.de/shop, klickt auf den Button Sport und dann auf das entsprechende Cover. Ich wünsche euch auf jeden Fall viele gute Erkenntnisse. Aber das mit dem speziellen Hyrox-Schuh finde ich schon eine spannende Sache, wobei ich mich dann frage, was denn der Unterschied dann zu einem CrossFit-Schuh zum Beispiel sein wird von Reebok, ne? Auch wenn der vielleicht jetzt ein bisschen ja im Laufe der Jahre so ein bisschen auch an Power verloren hat. Wann glaubst du denn, kann Puma tatsächlich so einen neuen Schuh auf den Markt bringen? Kann das schon 2026 passieren? Was glaubst du?
Ja, der Schuh kommt Ende Q1 2026 auf den Markt. Der CrossFit-Schuh ist sehr einfach zu erklären. Mit dem CrossFit-Schuh kannst du überhaupt nicht laufen. Das ist überhaupt kein Laufschuh. Natürlich kann man damit laufen, aber der hat keinerlei Laufsupport, Lauffunktion. Also der performt katastrophal. Und 50% bei Hyrox ist Laufen. Glaube mir, der ist absolut gar keine Alternative. Der ist super, wenn du 100 Kilo Reißen machen musst oder also wirklich klassische Kraftübungen, Kniebeugen. Ich kenne immer die englischen Begriffe, Clean and Jerks und so weiter und Snatches. Aber für den Sport Hyrox Fitness Racing, absolut falsches Produkt, trägt auch kein Mensch, nicht ein einziger Teilnehmer. Du brauchst einen Schuh, der diesen Grip hat, der stabil ist, aber gleichzeitig extrem Laufsupport auch bietet. Ähnlich vergleichbar wie die Top-Marathon-Schuhe mit Carbonsohlen und was es da heute alles gibt. Und das ist halt genau das spannende Thema. Also was ist das richtige Produkt hierfür? Aber deswegen glaube ich, wird sich das durchsetzen. Und der CrossFit-Schuh hat sich nie durchgesetzt als der Gym-Schuh, weil das eben fast keiner macht in einem normalen Gym. Aber sie laufen alle auf dem Laufband und machen danach noch vielleicht ein paar Lunges oder machen Burpees oder machen Functional-Fitness-Übungen. Wenn ein Schuh das perfekt kombinieren kann, was aus meiner Sicht dann der Hyrox-Schuh ist, dann wird er sich in einer ganz anderen Qualität und einer ganz anderen Menge durchsetzen. Wie gesagt, wartet's ab. Also der kommt Ende Q1, droppt er am Markt. Und bin sehr gespannt, wie der ankommen wird oder wie der angenommen wird. Ich glaube, es wird sehr erfolgreich laufen.
Okay, und werden dazu dann entsprechend natürlich auch die Verbände Intersport und Sport 2000 eingebunden? Sollte ja so sein eigentlich, ne?
Ja, natürlich. Also klar, nichts geht, man braucht ja den Abverkauf, man braucht ja den Sporthandel, dass das Ganze dort verlängert wird. Ich meine, da kaufen die Leute es. Gerade Schuhe, glaube ich, wird immer noch so sein, dass man zwar teilweise wird was online verkauft, aber diese Größen, das Anprobieren, das Gefühl, das ist noch was anderes als vielleicht bei einem T-Shirt, dass ich das weiter eigentlich im Sportfachhandel mir den Schuh anprobiere, meinetwegen auch einen Lauftest mache und so weiter und so weiter und ihn dann kaufe. Deswegen sind diese Partnerschaften natürlich absolut key für uns. vor allem in Deutschland, aber natürlich auf der ganzen Welt. Und da hast du natürlich unterschiedlichste Player.
Ja, und muss man natürlich auch gleich dazu sagen, ihr habt ja auch kürzlich schon eine Kooperation mit Intersport gestartet. Erklär doch mal bitte, was steckt eigentlich konkret dahinter und was bedeutet es auch für Händler, die Hyrox-Produkte oder auch Erlebnisse anbieten möchten?
Ja, also Intersport war jetzt ein super Paket, war sehr speziell, weil Intersport war einmal Naming Right Partner des Events in Hamburg, also der hieß Intersport Hyrox Hamburg. Und dann gab es eine große Kooperation mit Intersport Knutzen, das ist sehr neuer, sensationell, top-notch, moderner Laden in der neuen Shopping Mall in Hamburg. Und was wir machen ist, dass wir dort dann immer eine Pre-Registration anbieten. Also da war erstmal schon mal 2 Wochen lang, die ganzen vor dem Wettbewerb waren die Schaufenster entsprechend gebrandet. Also da fand Hyrox sehr prominent statt. Und dann damit natürlich auch Puma Hyrox. Und Puma ist da immer involviert in solche Aktivitäten. Und dann machen wir eine sogenannte Pre-Registration. Das heißt, wir bieten den Leuten an, am Tag vor dem Wettbewerb dorthin zu kommen oder 2 Tage vorher und sich dort schon zu registrieren, damit ich den Hustle am Morgen nicht habe, wenn ich sage, ich will nicht noch in der Schlange stehen, ich will sofort in die Warm-Up-Zone gehen, um mich auf mein Rennen zu konzentrieren. Und das machen wir zusammen mit Puma und dann immer dem Sports-Retail-Partner zu kleinen Happenings. Dann finden Shakeout-Runs statt, noch die dann bei dem Laden starten und dann wieder zurückkommen. Da nehmen wir ein paar hundert Leute teil. Und wir bringen halt ein paar tausend Menschen über die Pre-Reg in den Laden, die sich dort anmelden und dann natürlich aber auch schon Produkte kaufen. Weil sie sind einfach im Laden. Ja, dann kann man diesen Touchpoint natürlich nutzen, um auch direkt Produkte zu verkaufen. Vor allem alle sind im Rennfieber. Jeder hat dann nochmal, ich brauche vielleicht doch nochmal ein paar neue Schuhe oder, keine Ahnung, neues Hemd, neue Hose. Das funktioniert ziemlich gut. Also das sind relativ erfolgreiche Partnerships und das läuft immer ähnlich eigentlich ab bei jedem Event, aber mit unterschiedlichen Partnern. Wenn man da gerne dabei sein möchte, dann einfach bei uns melden oder bei Puma und dann diskutieren wir das, wenn ein Event nicht schon belegt ist.
Ach so, also ich kann als Händler auf euch zukommen oder auf Puma und mit euch gemeinsam so ein Event auch veranstalten. Also ich meine jetzt kein, das muss nicht zwingend gleich ein großer Wettkampf sein, aber ich kann schon so eine gemeinsame Aktion mit euch fahren.
Ja, das ist genau, was wir wollen. Wir suchen eigentlich in jeder Stadt einen Sports-Retail-Partner, der möglichst zentral gelegen ist, der natürlich eine gewisse Größe hat, eine gewisse Bedeutung am Markt, um dort ähnliche Konzepte umzusetzen. In den Wochen vor dem Event. Und wir pushen das natürlich auch, dass wir dann den Teilnehmern sagen, geht dahin, wenn ihr auch was braucht. Aber wir versuchen das irgendwie zusammenzubringen, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Und ja, wir haben ja noch eine Menge Events, die sind auch noch nicht alle besetzt und wir sind offen für jedes Gespräch.
Okay, also diese Kooperation eines Händlers mit euch sollte schon noch immer an ein Event geknüpft sein.
Jein, also okay, das ist der große Play. Dann machen wir aber auch Aktionen mit Händlern, wo wir so Satellite-Events machen, Hyrox Simulations, wo man das im Kleinen nochmal dupliziert. Und grundsätzlich wollen wir natürlich eigentlich, hoffen wir natürlich, dass die Popularität von Hyrox als auch die Produkte dazu führen, dass eigentlich jeder Sporthändler in der Training-Ecke auch ein Ständer Hyrox-Produkte hat oder die Schuhe entsprechend anbietet. Das ist natürlich ein Year-Round-Vorgang und Angebot. Aber wir helfen natürlich mit Aktionen, Verkaufsförderung zu betreiben und Leute in den Laden zu bringen und dem Händler zu helfen, die Produkte zu verkaufen. Da haben wir ja alle was von. Also grundsätzlich jeder, der Interesse hat, soll sich bei uns melden oder es über Puma spielen. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, das dann zu aktivieren.
Okay, eine spannende Möglichkeit. Jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter sogar. Und jetzt habe ich mir so die Frage gestellt, kann ich eigentlich, wenn ich unternehmerisch tätig werden möchte oder von mir aus auch natürlich, wenn ich schon Händler bin, und du hast vorhin auch schon von Affiliates gesprochen, kann ich von euch eine Lizenz bekommen und ein Studio öffnen, das ich zum Beispiel jetzt Hyrox bei Florian Bergener nenne oder so? Geht das?
Das geht. Also die Gym-Kooperationswelt ist ja ein Riesenthema für uns. Wir wollen erreichen, dass eigentlich jedes Gym, was halbwegs von der Positionierung in unsere Welt passt, dass die eigentlich alle Hyrox-Training anbieten. Weil wir auch glauben, dass es genug Nachfrage gibt, dass die das machen. Und dann gibt es aber verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt, das nennen wir Hyrox Performance Center, das ist quasi, es gibt ja Hyrox Training Clubs. Das ist so die einfachste Lizenzierung. Da bist du jetzt ein Fitness First und du nennst das jetzt nicht um und so weiter, sondern du bietest einfach Hyrox Classes an und Hyrox Training und du darfst sie auch HYROX nennen und dann bist du ein HYROX Training Club. Da kriegst du wie so ein Stempel, ja, wie so ein Label. Und eine Stufe höher ist ein HYROX Performance Center, die tatsächlich komplett das identische Wettbewerbsequipment haben, den gleichen Turf, die gleichen Schlitten. Da gibt's klare so auch Ideen, wie man das einrichten sollte. Und das sind dann Gyms, die sehr dominierend HYROX Training anbieten. Die können auch andere Trainingsformen anbieten, aber im Kern hauptsächlich bieten die HYROX Training an und die können auch unter dem Namen HYROX operieren. Das ist aber eine längere Diskussion, weil da ist eine Menge Qualitätsmanagement natürlich, spielt da mit rein. Also das ist möglich und das ist ein anderes Team bei uns, mit dem man sich auch in Verbindung setzen kann und dann helfen die einem, das zu verstehen. Was sind die Economics dahinter? Wie sieht der Businessplan aus, wenn man sowas machen will? Aber es ist natürlich auch mal ein anderer Level, weil da muss man natürlich Geld in die Hand nehmen und investieren und das kostet dann natürlich schon 2,50 Euro. Deswegen ist es einfacher, mit bestehenden Gyms natürlich solche Deals zu machen, als jetzt mit jemandem, der das komplett neu aufmacht. Haben wir aber auch.
Ja, dann lass uns mal über 2,50 Euro oder mehr sprechen. Wie viel Kapital bräuchte ich denn tatsächlich dafür, wenn ich jetzt eben als Florian Bergner oder auch als Händler so ein Studio eröffnen möchte? Ich muss ja eine Immobilie mieten, die schon auch ein bisschen geräumiger ist. Also ich habe mir mal so überlegt, okay, brauche ich da 100 Quadratmeter oder vielleicht 150 oder vielleicht auch mehr? Dann brauche ich natürlich noch das Equipment, ne, den Ski-Ergometer, wo ich diese Übung durchführe. Also falls ihr nicht wisst, was das ist an einem Seilzug und ich ahme damit eine Langlaufbewegung nach. Dann haben wir Rudergeräte, wir brauchen Bälle, wir brauchen Kettlebells, wir brauchen diesen Schlitten, den ich dann ziehen soll. Auch irgendwie spezielle Böden habe ich mir so überlegt, dann auch eine Laufbahn eigentlich. Was muss ich denn da so in die Hand nehmen an Geld?
Ja, also es hängt natürlich erstmal davon ab, wie groß du das machst. Wir sagen, die Minimumgröße sollten so 250 Quadratmeter sein.
Okay.
Dann hängt es natürlich auch von deinem Konzept ab, wie willst du duschen, umkleiden und so anbieten? Also wie aufwendig möchtest du das machen? Das kann eine Menge Platz fressen. Auch Geld kosten. Ist es eine Location, wo es sowas schon gibt? War da schon mal ein Gym drin, was man übernimmt und jetzt rebrandet? Also deswegen ist das sehr schwer zu sagen, was kostet das? Ich denke aber mal, dass man schon mit 150 bis 200.000 Euro Minimum rechnen muss. Das ganze Equipment, die Böden, die Laufbänder, die wir, wenn man das jetzt alles über unsere Partner bezieht, für so ein 250 Quadratmeter Gym, da bist du ungefähr so bei 100.000 Euro Investment. Das ist eigentlich nicht so dramatisch, also eine Menge Geld, aber das geht, weil das System ja auch ist, dass du früher hattest du diese ganzen Maschinen und so weiter, also diese Trainingsmaschinen, wo eine Person trainieren konnte, was Seilzügen und so weiter. Und die haben dann 10.000, 12.000, 15.000 Euro gekostet, eine Maschine. Also das brauchst du bei einem HYROX Performance Center alles nicht. Und du hast viel mehr Leute gleichzeitig trainieren für ein wesentlich geringeres Investment. Wir glauben, dass der Business Case extrem gut ist, weil auch die Klassenstärke ist relativ groß. Also du kannst dann, das ist wieder abhängig von deiner Quadratmeterzahl, du kannst dann eben bis zu 30, 40 Leute in einer Klasse trainieren. Und das ist dann das Businessmodell, wo das Ganze zum Tragen kommt. Weil dadurch kannst du dann sagen, welches Einnahmepotenzial hast du, wie viele Mitglieder kannst du handeln im Monat, sodass das Ganze sich auch ein lohnender Business Case ist. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Modell, was auch erfolgreich zu betreiben ist. Aber wie gesagt, das ist, wenn man dann mit uns Kontakt aufnimmt, dann fangen wir an, unsere Leute helfen dann bei den Gesprächen und sich da ranzutasten. Ja, das ist die Location, so groß ist die, das ist die Miete, das ist dein Einnahmepotenzial, so viel Teilnehmer kannst du annehmen, so viel Klassen kannst du machen. Und dann kann man sich so sein Businessmodell zusammenbauen. Und dann muss man natürlich irgendwann entscheiden, glaubt man dran oder nicht. Das können wir leider einem jungen Unternehmer wie dir nicht abnehmen, wenn du was machen willst.
Danke für den Jungunternehmer. Sehr gut, freut mich zu hören. Ja, also Leute, ihr habt es gehört da draußen, durchaus ein spannendes Geschäftsmodell. Denkt mal drüber nach. Christian, an dich vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Gespräch. Ich wünsche deinem Team und dir alles Gute für die kommenden Veranstaltungen und dass die Community weiter stark wächst im Sinne des Sports, auch im Sinne von Bewegung und natürlich auch im Sinne unserer Sportartikelbranche, die damit auch den ein oder anderen Euro verdienen kann. Ja, danke dir.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Abschließend noch ein ganz kurzer Hinweis. Solltet ihr neue Leute für euer Unternehmen finden wollen, dann denkt bitte an unser Jobportal jobs.saz.de. Das ist der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Kontaktiert dazu bitte Sabine Fockroth unter jobs@saz.de.
Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.